Ja, geschätzte Damen und Herren, ich habe heute Morgen meine Partei, jetzt meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat, die Nationalratspräsidentin und meine Kader informiert, dass ich auf Ende dieses Jahres aus dem Bundesrat zurücktreten werde.
14 Jahre war er im Amt. Heute am Freitag hat der Finanzminister Ueli Maurer gesagt, er bleibe nur noch bis Ende Jahr im Bundesrat. Aus diesem Anlass gehört ihr hier als Bonus nochmal unseren Politik-Podcast «Politbüro». Vor 2 Jahren, als Ueli Maurer 70 geworden ist, haben die Kolleginnen und Kollegen von der Inlandredaktion ihm ein Porträt gewidmet. Ein Rückblick auf die Karriere von Ueli Maurer, wieso gerade jetzt der Rücktritt kommt und wer schon parat steht, um ihn im Bundesrat zu ersetzen, über das reden wir dann auch in der Montagsfolge vom Podcast «Apropos». Bis dann, ein schönes Wochenende. Ciao miteinander.
Der untypischste Bundesrat von der Schweiz wird 70. Happy Birthday, Ueli Maurer. Wie lange macht es der Bundesrat Maurer noch? Warum ist seine Karriere auch ein Abbild von der SVP? Und warum ist der Ueli Maurer so häufig so hässig? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Politbüro im Tamedia-Podcast der Schweiz Politik. Ich rede heute mit Markus Häflig und Christoph Lenz. Und es geht um das.
Diese Wahl ist wirklich ein Ja zur Konkordanz. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Ich werde versuchen, täglich den Herausforderungen gerecht zu werden und die Erwartungen, die Sie haben, zu erfüllen. In diesem Sinne herzlichen Dank und ich erkläre damit Annahme der Wahl.
Das ist, wir kennen alle, der Bundesrat Ueli Maurer gewesen. Und zwar gerade nach seiner Wahl im Bundesrat im Jahr 2008. Dieses Jahr, am 1. Dezember, wird Ueli Maurer in einen ziemlich speziellen Club aufgenommen. Er wird nämlich 70 Jahre alt. Er ist erst der 10. Bundesrat, natürlich der 10. Mann, der im Amt so alt geworden ist. Der letzte vor ihm war der Eduard von Steiger aus der BGB, heute wäre das SVP, der im Zweiten Weltkrieg für die Schweizer Flüchtlingspolitik mitverantwortlich war. Die anderen 8 waren noch viel früher. Bevor wir uns zur politischen Biografie von Ueli Maurer vorwagen, hallo zusammen, Christoph, hallo Markus, sagt mir zuerst, wenn ihr das politische Phänomen Ueli Maurer in einen Satz müsstet fassen, wie würde der tönen?
Vielleicht, wenn ich könnte anfangen, ich würde sagen, selten hat das Establishment und haben die Medien in der Schweiz einen Politiker so stark unterschätzt wie ihn. Und selten hat so ein begabter Politiker weniger aus seinen Anlagen gemacht.
Okay, Markus, du das toppen.
Schwierig. Der Ueli Maurer schafft es gleichzeitig, Mitglied von der Landesregierung zu sein und gleichzeitig in der Opposition zu sein. Und er schafft das so, dass man es ihm auch noch verzeiht. Das wäre meine Einschätzung.
Okay, das waren mal 2 sehr interessante Beschreibungen gewesen. Komm, wir fangen ganz am Anfang an. Vor seiner Wahl im Bundesrat war Ueli Maurer ziemlich lange Parteipräsident für die Schweizer SVP und hat die klassische Ochsentour hinter sich gehabt. Geben Sie mir kurz Stichwort seine Karriere, bitte.
Ja, das sind sehr einfache Verhältnisse, landwirtschaftlicher Hintergrund, auch aufgestiegen in Hinwil, Gemeinderat in den 70er, 80er Jahren, wenn ich mich richtig entsinne, Kantonsrat in Zürich, Ochsentour, Kantonsratspräsident. Dann der erste grosse Rückschlag 1991, der Ueli Maurer schafft die Wahl im Zürcher Regierungsrat nicht und die SVP verliert einen Sitz an die SP, an Moritz Leuenberger, der dann ihren Kandidat war. Und so die Elektoral zieht sich dann da immer wieder weiter in der Karriere von Ueli Maurer. Er hat es in Ständerat versucht, hat es nicht geschafft im Kanton Zürich. Er war auf der Nationalratsliste nie der grosse Überflüger gewesen. Er war nie ein Charismatiker, war vielleicht nie besonders populär, aber er war sicher ein Krampfer und sehr ein schlauer Politiker, der den Aufbau oder den Aufstieg von der SVP und ihren organisatorischen Aufbau in den 90er und 0er Jahren maßgeblich geprägt hat und dort sicher eben, wie ich vorher gesagt habe, ein Politiker, der auch lange unterschätzt worden ist, vom Establishment, von den Medien, von den anderen Politikern.
Eben, man hat ihn nie wirklich ernst genommen, Markus. Das war ein bisschen wie seine Masche gewesen, oder sein Markenzeichen gewesen.
Das ist so. Er ist ja in den Nullerjahren ist er das Lieblingsopfer von Victor Jacobo gewesen. Das hat auch ihm geklebt, die Parodie auf ihn. Und trotzdem ist er schon in 7 Jahren, muss man heute schon sagen, er ist 12 Jahre Präsident von der SVP Schweiz gewesen. 12 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Hat in diesen 12 Jahren dauernd irgendwelche Sektionen abgeklappert. Und für, aus meiner Sicht ist der Ueli Maurer einer von den wichtigsten Architekten von dem Aufstieg von der SVP zu der stärksten Partei. Er ist natürlich nicht, sagen wir, der Auslöser gewesen. Das ist mehr der Christoph Blocher gewesen. Aber einer von denen, der es nachher auf dem Terrain umgesetzt hat, ist er gewesen, oder? Und das ist schon eine einmalige politische Leistung auch.
Sag ich mir schnell, warum ist er so maßgeblich für den Aufstieg?
Es hat halt nicht nur irgendwie jemanden gebraucht, der in der Arena die Positionen von der SVP vertreten hat, sondern es hat jemanden gebraucht, der da auch an der Basis unten verkörpert, wo rausgeht in die Sektionen, wo die langen Autofahrten auf sich nimmt, wo da bedingt, wo versteht, wie man eine Organisation aufbaut, wie man Strukturen schafft, wie man Leute motiviert. Da ist sicher seine grosse Gabe und sein grosser Beitrag an den Aufstieg von der SVP. Aber wie es der Markus vorher auch gesagt hat, der Maurer ist damit nicht irgendwie zu einer Identifikationsfigur geworden. Man sieht es zum Beispiel daran, es gibt in den Buchhandlungen Christoph Blocher Biografien, es gibt in den Buchhandlungen Toni Brunner Biografien.
Grüße an Benny Gaffner an dieser Stelle.
Es gibt keine Ueli Maurer Biografie. Und das zeigt, dass selbst bei der hartgesottenen SVP ist eher möglich, es gibt möglich, nicht einen Fankult Ueli Maurer.
Markus, nach der langen Zeit an der Spitze von der nationalen Partei ist er dann auf dem Ticket gewesen, wo klar war, dass der Christoph Blocher nicht mehr in den Bundesrat kommt. Auch dort war er wie die Nummer 2 gewesen. Ganz am Anfang bei seiner Wahl in die Regierung. Wie hat er diesen Rollenwechsel geschafft?
Ich mag mich extrem gut erinnern an die SVP-Delegiertenversammlung 2008, wo er nominiert worden ist. Das ist bei der Kaffeemaschinenfabrik Jura gsi, wo es hat jeder Sitz, dort irgendwo an der A1. Sind also da die SVP-National- und Ständeräte, wir Journalisten, sind dort versammelt gsi und dann ist, oder, der Blocher ist abgewählt gsi, die SVP hat einen Ersatz gesucht, der Maurer hat sich lang bitten und hat sich ziert. Und dann ist er, der Ueli Maurer, der biedere, bescheidene Ueli Maurer, mag ich mich erinnern, ist dort dann in einem relativ edlen Auto eingefahren auf dem Parkplatz, glaube schon mit Chauffeur, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist ausgestiegen, ist nominiert worden, ist von der Bundesversammlung gewählt worden. Und das ist schon eine der erstaunlichsten Karrieren der Schweizer Politik in den letzten 30 Jahren, oder? Der Ueli Maurer, der Bauernsekretär von Zürich, der jahrelang die politischen Gegner verunglimpft hat, wo irgendwie zum Teil wirklich übelste Aussagen auch gemacht hat von laufenden Fernsehkameras, wo auf Angriff war, auf Opposition war. Auf einmal wird er fast mit Standing Ovations im Bundesrat gewählt, weil alle gesagt haben, lieber der als der Blocher. Oder? Es hat ja dann später immer wieder Elogen gegeben von den Medien, wo Ueli Maurer den Staatsmann und so benannt haben und genannt haben. Und ja, er hat den Rollenwechsel vollzogen. Er ist in die Rolle eingewachsen. Es macht ihm heute sogar Freude, auch wenn er bei dir keine Lust hat. Und trotzdem, für mich gibt es, aber auf das kommen wir dann wahrscheinlich noch, es gibt auch relativ dunkle Schattenseiten von Ueli Maurer als Bundesrat, aus meiner Sicht.
Wir bleiben kurz bei der ersten Phase. Wie gut war er als Verteidigungsminister, Christoph? Du hast viel über das geschrieben damals.
Die Frage ist ja, wie misst man einen Erfolg bei einem Bundesrat? Mhm. Und bei ihm kann man sagen, er hat den Kampf zum Beispiel mit der Armee hat er nicht aufgenommen. ich finde, er zeichnet nicht nur seine Zeit als Verteidigungsminister, sondern auch jetzt im Finanzministerium aus, dass er eigentlich, sagen wir, mit einer langen Leine führt. Und bei der Armee ist dann tatsächlich das Problem gewesen, der Laden ist in Unordnung gewesen. Es hätte wahrscheinlich jemand gebraucht, der genauer hinschaut. Und der Ueli Maurer ist für den nicht der richtige Mann gewesen. Er hat sich arrangiert gehabt mit quasi dem General und hat die machen lassen, was zu zahlreichen Beschaffungsskandalen geführt hat. Die Armee hat ihre Panzer verloren. Und der Ueli Maurer hat gleichzeitig immer von der besten Armee der Welt geredet, die er anstreben will. Und das hat ihn, glaube ich, gewisse Glaubwürdigkeit auch gekostet, wo letztlich seine grösste politische Niederlage als Bundesrat verursacht hat. Die Ablehnung vom Kauf vom Kampfjet Gripen, wo dann sehr lange unvorstellbar war, die geht zu einem grossen Teil auf seine Kappe.
Weil man nie wirklich gewusst hat, was er genau will. Oder will er jetzt die Jets oder will er nicht. Also dort war seine Kommunikation schon nicht sehr deutlich gewesen. Wie hast du als Verteidigungsminister gefunden, Markus?
Ich unterschreibe alles, was der Christoph gesagt hat. Man muss sagen, der Guy Parmelin, der ja häufig in der Öffentlichkeit nicht so einen wahnsinnig guten Ruf hat, hat im VBS also härter durchgegriffen als Ueli Maurer. Er hat den Verantwortlichen weniger durchgehen lassen als Ueli Maurer. Man muss aber trotzdem sagen, er hat einen Erfolg als Verteidigungsminister. Das ist nämlich die Weiterentwicklung der Armee, die WA, die Armeereform, wo die Armeebestände mehr oder weniger halbiert hat. Die hat er verantwortet, durchgezogen, auch durchgebracht. Und das ist doch auch bemerkenswert für einen SVP-Bundesrat. Er ist dort bereit gewesen, sich auch als SVPler, als Konservative neue Realitäten anzupassen.
Das ist schon eine bemerkenswerte Reform, weil eigentlich in der Verteidigungsdoktrin jetzt von der konservativen Schweiz gibt es viele, die quasi ein grosses, mehr oder weniger stehendes Heer wollen, 200, 300'000 Mann Kampfstiefel, die bereit sind, aufgeboten zu werden. Und er hat dort wirklich ein modernes Konzept übernommen und sich angeeignet und auch verteidigt, auch gegen den Widerstand aus der eigenen Reihe. Insofern, er hat fallweise, und es ist häufig auf seine Laune drauf angekommen, aber er hat immer wieder mal bundesrätliches Format bewiesen.
Was so lustig war, nach einer gewissen Zeit im Verteidigungsdepartement haben wir wirklich immer mehr das Gefühl bekommen, dass jetzt war, oder? Da ist jemand, die seine Zeit noch am Absitzen und wird wahrscheinlich auch bald wieder verschwinden. Und dann kommt der Wechsel ins Finanzdepartement und man erlebt einen ganz anderen Ueli Maurer. Er plötzlich ist total aufgeblüht, kann man fast sagen, oder?
Das ist richtig, ja. Er hat wie einen zweiten Frühling gehabt dort. Ich glaube, es war auch die Erfahrung gewesen, quasi nach 7 Jahren im Bundesrat plötzlich in ein aufgeräumtes Departement reinzukommen, wo man nicht irgendwie immer Probleme gehabt hat, lästige Sachen, sondern wo eigentlich alles gelaufen ist. Der Bundeshaushalt, der hat funktioniert und wie ein Uhrwerk einfach alle Jahre ein paar Milliarden Gewinn abgeworfen. Der Ueli Maurer ist in das Finanzdepartement und seine Überlegung war, ja, nichts anlangen da drinnen. Einfach alle weitermachen lassen, so wie es bei Evelyn Wittmer-Schlumpf funktioniert hat. Dann sind wir putzt und gestrahlt. So. Und das zeigt sich auch jetzt. Ich meine, er hat alle zentralen Positionen eigentlich von ihr übernommen, im Großen und Ganzen. Jetzt hat er Staatssekretär für internationale Finanzfragen bestellt. Er hat den neuen Generalsekretär diese Woche ernannt. Und es sind wiederum Leute, die schon unter der Evelyn Wittmer-Schlumpf gearbeitet haben und die quasi aus dem Haus selber kommen. Andere Bundesräte, das Erste, was sie machen, wenn sie den Job übernehmen, ist ausmisten, die eigenen Leute, einen eigenen Stab aufzubauen. Der Ueli Maurer hat das nicht gemacht, weil ihm auch von Seiten der Partei teilweise vorgeworfen wird.
Es ist sowieso, finde ich, bemerkenswert über die ganze Zeit im Bundesrat und auch eben schon vorher, wenn man eben zurückdenkt. Er ist ja früher, hat man immer so in der öffentlichen Wahrnehmung das Gefühl gehabt, das ist am Blocher sein Statthalter, sein Hündli und so weiter. Und das ist eben, glaube ich, immer eine falsche Wahrnehmung gewesen. Er hat immer eine grosse innere Unabhängigkeit gegenüber seiner Partei bewahrt. Die geht aus meiner Sicht, und ich verfolge Ueli Maurer seine Karriere wirklich schon seit etwa 20 Jahren bald, also seit 20 Jahren begegne ich ihm auch immer wieder. Und ich muss bis heute, frage ich mich manchmal, glaubt er wirklich alles von dem, was er erzählt? Das sind für mich wirklich unbeantwortete Fragen. Aber es ist gleichzeitig auch eine Auszeichnung, weil er die Unabhängigkeit bewahrt hat. Er hat sich auch nie in dem Umfeld, im engeren Umfeld von Christoph Blocher bewegt. Er hat dort Distanz gewahrt. Und es gibt verschiedene Indizien und Äußerungen, die auch darauf hindeuten lassen, dass so gewisse Sachen am Christoph Blocher, seinem Stil, auch so der, vielleicht auch der Reichtum, wo der Blocher so zelebriert und so weiter, dass ihm das eigentlich innerlich widerstrebt. Er hat dort die Distanz gewahrt. Dunkt es mich über die ganze, über seine ganze Karriere.
Hm. Wo eine Distanz auch deutlich gewartet ist, zu uns, zu den Medien. Du hast vorhin schon gesagt, kein lustiges Stichwort. Wir hören schon, wie das im Original gehört, tönt hat.
Ja. Herr Bundesrat, darf ich schnell? Falsch. Er hat keine Lust, Sie haben es gehört.
Das war kurz nach der Bundesratswahl 2015, als er einem Journalist vom Schweizer Fernsehen kein Interview geben wollte. Mit dem Fernsehen hat es so nicht so gut gehabt. Wir hören auch noch einen anderen Ausschnitt, wo er mit dem Sandro Brotz, der ein bisschen geschulmeistert hat. Da hören wir schon rein.
Reden wir doch über etwas,
nein, Sie wollen das auch zeigen.
Wir haben es jetzt thematisiert und diskutiert und
ja, gesagt. Ja, aber nicht zeigen. Das zeigt Ihre Haltung, die Sie haben in diesem Geschäft. Ich finde das relativ tendenziös für ein Fernsehen, das von öffentlichen Geldern lebt.
Nimm das so zur Kenntnis und erlaubt mir die nächste Frage.
Ja, aber dann
Frage
machen Sie es das nächste Mal besser. Nehmen Sie es nicht nur zur Kenntnis. Das Journalist ist eine schwache Leistung. Punkt.
Das, oder die Unlust, mit Medien zu reden, Medien zur Verfügung zu stehen, das hat schon eine gewisse Konsistenz. Man hat auch das Gefühl, er hat schon immer eine latent feindselige Haltung gegen Medien, gegen die SRG im Speziellen. Hat das mit seiner Zeit als SVP-Präsident zu tun? Oder ist das einfach, keine Ahnung, woher kommt das?
Ich denke schon, dass wir Medien mit dem Ueli Maurer zum Teil schon sehr kritisch umgegangen sind. Vor allem finde ich vor seiner Zeit im Bundesrat eben die Parodien und so weiter, dort hat er viel Gülle müssen über sich ergehen lassen. Er hat auch später gesagt, dass ihm das zum Teil Mühe gemacht hat. Man muss sich auch vorstellen, er hat hier kleine Kinder gehabt. Die haben irgendwie jede, wenn ich schon mit Jacobo Müller gekommen oder das Victor Spätprogramm, die haben jede Woche irgendwie im Fernsehen gesehen, wie da ihren Vater lächerlich gemacht worden ist. Ich glaube, das ist für ihn nicht einfach gewesen und könnte mir schon vorstellen, dass das ein Beweggrund ist.
Ich glaube auch, dass das ein Beweggrund ist. Ich meine, die mediale Reaktion auf den Ueli Maurer, da ist natürlich auch eine Reaktion auf den Stil der SVP, wo ungewohnt hart war in den 90er Jahren und wo niemand so fest verkörpert hat wie der Ueli Maurer selber. Und wo, ein Stil, den auch er verteidigt hat und dass dann er hat müssen einstecken dafür, liegt ein bisschen auf der Hand. Aber er hat den Medien nie richtig verziehen. Er hat aber, glaube ich, auch realisiert, dass er die Medien nicht braucht. Es gibt andere Politiker da in Bern, die jedes Telefon abnehmen von einem Journalist. Und er ist nicht einer von denen gewesen. Er hat seine Macht in der Partei, seine Machtbasis in der Partei gehabt. Und er ist mit allem, was er geleistet hat, für die Partei heute auch extrem unabhängig vom Druck, der aus der Partei rauskommt. Also er hat wirklich er hat ein bisschen eine Narrenfreiheit.
Ich würde da ein bisschen widersprechen. Ich finde, er hat gerade früher als Parteipräsident Medien sehr wohl gebraucht. Er hat sie als Verstärker von seinen Botschaften gebraucht. Er ist auch, und das finde ich wichtig, dass du darauf hinweisst, er hat verantwortet die zum Teil üble Plakat von der SVP in den 90er und 0er Jahren, die sind auf seine Verantwortung gegangen. Er war einer, der so Sprüche gemacht hat wie, solange ich Neger sage, bleibt die Fernsehkamera bei mir. Also ich finde das wichtig, was du jetzt gesagt hast. Er hat viel Güllen bekommen, aber zum Teil hat er sie auch ein Stück weit verdient, muss man sagen. Und noch etwas zu den Medien. Ich finde, er hat zum Teil ein nicht ehrliches Doppelspiel gespielt mit den Medien. Er war früher einer von den ganz wenigen Schweizer Politikern, wo man hat können interviewen. Am Rand von einem Parteitag hat man ihm das Mikrofon anheben. Er hat ein Interview gegeben mit knackigen Sprüchen und so weiter. Und er hat es nicht wollen autorisieren. Man hat es ihm also nicht müssen zum Gegenlesen schicken. Das hat, macht kaum ein Schweizer Politiker. Jetzt auf den ersten Blick tönt das extrem souverän. Aber in Tat und Wahrheit ist es dann so gewesen, wenn ihm nachher irgendeine Aussage später um die Ohren geflogen ist, dann hat er sich distanziert und dann hat er einfach behauptet, das habe ich nie gesagt. Auch wenn es anders war. Oder? Das finde ich, das ist so ein bisschen das Doppelspiel. Er hat die Medien benutzt und hat ist zum Teil dann aber wirklich auch nicht ehrlich gewesen. Dem. Das habe ich also zum Teil selber erlebt, solche Sachen.
Ich glaube, jeder Bundeshausjournalist kann solche Geschichten erzählen. Und häufig hat man auch den Eindruck gehabt, dass der Maurer die also er hat sehr wohl manchmal verstanden, aktiv zu provozieren. Teilweise gewisse Provokationen sind aber auch mehr aus einer Laune heraus entstanden oder aus einer Unüberlegtheit oder Unreflektiertheit, wo er dann irgendwie versucht hat, wieder daraus rauszukommen, indem er einfach behauptet hat, es stimme etwas nicht oder so. Das ist schon etwas sehr Unsouveränes.
Das ist aber das, was mit Schildern da ihm, oder? Dass man nie genau weiss, macht er jetzt etwas einfach aus Unbedachtheit, aus Blödheit sogar, oder macht es strategisch? Wie zum Beispiel, wenn ihr euch erinnern könnt an das Interview in der ersten Corona-Welle in der NZZ, wo er quasi auf einer Seite ziemlich deutlich sagt, dass er eigentlich mit dem Vorgehen vom Bundesrat überhaupt nicht einverstanden ist, wo er quasi Konkordanz total bricht, aber wo man das Gefühl hat, es ist wie ein nötig sieht, um das seiner Basis mitzuteilen.
Ich weiss nicht einmal, ob er das in einer Basis hat mitteilen wollte oder ob es dort nicht auch ein bisschen um Eitelkeit geht, die der Ueli Maurer gleich in den letzten Jahren entwickelt hat. Weil die Macht, die verändert alle, die im Bundesrat reingehen und die hat auch ihn verändert. Und das stimmt, er hat eben genau, das ist ein sehr interessantes Beispiel gewesen, am Anfang von dieser, oder im April, zum Höhepunkt von dieser ersten Welle etwa, das hat ihn auch im Bundesrat stark isoliert. Und da habe ich vorher ein bisschen gemeint, mit selten hätten Politiker weniger aus seinen Anlagen gemacht. Er steht sich manchmal ein bisschen im Weg, wenn es darum geht, Allianzen zu schmieden, beispielsweise im Bundesrat, weil er sich mit seinem Verhalten ein bisschen unmöglich macht und quasi eine Front gegen sich selber aufbaut. Er gefällt sich in dieser Rolle als irgendwie Renegat von der Schweizer Politik oder vom Bundesrat, aber er zahlt auch dafür.
Und trotzdem lässt das politische Establishment, und damit meine ich die anderen Bundesräte, die anderen Bundesräte, ihre Stäbe aus Parlament, lässt am Ueli Maurer erstaunlich viel durchgehen. Und ich finde das bemerkenswert, weil vergleichen wir ihn mit dem Guy Parmelin. Der Guy Parmelin ist wesentlich konkordanter als der Ueli Maurer. Er hält sich wesentlich mehr an die Spielregeln im Bundesrat und trotzdem gibt es an ihm auch aus dem Parlament und so fast mehr Kritik als am Ueli Maurer. Man lässt am Ueli Maurer erstaunlich viele Regelverstöße durchgeben. Einer von den krassen von den letzten paar Wochen, finde ich, wo er in einer Rede vor der SVP einfach behauptet, dass im Kanton Luzern ein Mann weggesperrt worden sei von der Polizei, weil er eine andere Meinung in der Corona-Politik vertreten habe. Weggesperrt, hat er gesagt. Das behauptet ein Bundesrat, wieder die Fakten, wieder die Realität. Der Mann ist kurzzeitig festgenommen worden, weil er eine Anweisung von der Polizei, also ein lokales Demonstrationsverbot dort, wo nicht beachtet hat. Es ist nicht darum gegangen, dass er für seine andere Meinung weggesperrt worden ist. Und der Ueli Maurer kann so etwas öffentlich behaupten. Nachher fragt man bei der Medienstelle an, wenn er das begründet, was er für eine Stellung nimmt. Und seine Medienstelle in solchen Fragen sagt sie konsequent kein Kommentar. Und das finde ich doch unglaublich. Das ist Trumpismus im Schweizer Kleinformat, den er eben auch verkörpert.
Meinst du, würde man Freude haben, wenn man ihm sagen würde, er sei der kleine Donald Trump, der Donald Trump aus Hinwil?
Er ist es nicht, weil er hat eben auch die andere Seite. Er ist die Sphinx, wo einerseits sehr schweizerisch ist, wo einerseits die Konkordanz ein Stück weit auch lebt und dann auch wieder gezielt damit bricht. Ich sage nicht, er ist der kleine Trump, aber er hat diese Seiten auch und sie bricht immer wieder mal durch. Nochmal vor ein paar Wochen hat er ein T-Shirt gedreht und hat sich damit gezielt fotografieren lassen, wo drauf gestanden ist: Tell, wo bist du? Die verfluchten Vögte sind wieder im Land. Und das muss man sich schon schnell vorstellen. Also ich meine, wenn ein Bundesrat sich über angebliche Vögte beklagt, oder, dann finde ich das einfach irgendwo destruktiv, oder? Und so Zeug wird ihm einfach man ihm durchgehen, wenn das ein anderer Politiker würde machen, wenn ein Berset das würde machen, wenn das ein Ignacio Cassis würde machen, würde er vernichtet für solche Sachen.
Warum, oder auch für uns Medien. Warum lassen wir ihm das durchlassen, Christoph?
Ich finde das auch erstaunlich. Auch ich habe es schon erlebt, irgendwie, dass man so, dass ich habe einen Kommentar gelesen, auch in den Zeitungen, dass der Ueli Maurer halt so ist und dass er ein flexibles Verhältnis hat zu der Wahrheit, etwas Spielerisches. Ich glaube, er hat ein bisschen einen Status erreicht, wo er so ein auch ist wie der komische Onkel in der Familie, der am Familienfest irgendwie nach der 10 ausfällig wird und so. Und alle wissen, es kommt manchmal, es bricht aus dem Haus und man nimmt dann irgendwie dann auch nur noch halb ernst.
Geben dem kein Wein mehr.
Genau. Und möglicherweise ist er schon auch eine Zeit lang ein Problem gewesen, ein mediales, aber auch ein systemisches, dass die Medien zu heftig auf so billige Provokationen reagiert haben. Und jetzt versucht man es damit irgendwie nicht anzuschauen und die Nase zuzuheben und auf den nächsten Tag zu warten, damit ein neues Thema kommt und das so stehen zu lassen. Und ich habe das Gefühl, es ist vielleicht die effektivere Strategie.
Jetzt wieder eben 70, der Ueli Maurer, im Dezember, Anfang Dezember. Er selber hat mal gesagt, er will ewig im Bundesrat bleiben, dass man quasi raustragen muss. Ich bin sicher, wie er es genau gesagt hat, aber einmal so, dass man ihn ganz sicher nicht festnageln kann, wenn er denn wirklich geht. Habt ihr irgendwelche Anzeichen, habt ihr Spekulationen, wie lange ist der Ueli Maurer noch Bundesrat?
Also der Ueli Maurer ist ja noch sehr jung, wenn man mit dem Joe Biden vergleicht. Er fängt mit 77 Jahren sehr schon
an. Er ist ein bisschen fitter, muss man ehrlich sagen.
Das ist sicher so. Die Velofahrten von Kandersteg ins Bundeshaus, die halten fit. Und langlaufen tut er ja auch noch. Ich glaube eben, am Ueli Maurer, es gefällt ihm, wie wir jetzt schon ausgeführt haben. Und vor allem, er hat sich in dem Finanzdepartement eben schon recht gut eingerichtet, dass er das auch mit, ich sag's mal so, mit vernünftigem Aufwand kann bewältigen und nebenzu gleich noch ein Privatleben hat. Ich glaube, das schafft er wahrscheinlich besser. Eben auch dank einem Departement, das ein bisschen ein Selbstläufer ist. Er schafft das darum auch besser als andere Bundesräte. Und er könnte es darum durchaus noch eine gewisse Zeit machen. Eine Prognose wage ich nachher dann schon noch, eine konkrete Rücktrittsprognose. Aber da vielleicht wird Christoph noch etwas ergänzen.
Also, einerseits könnte das, was sein Verhältnis zu der Partei betrifft, das ist ja immer wichtig bei Bundesrat, könnte das noch ewig machen. Der Maurer hat heute den Status, wo niemand wird es wagen, ihn aus dem Amt zu drängen. Bei der SP zum Beispiel wird nach 8 Jahren schon gescharrt und man fängt an, irgendwie darüber zu diskutieren und am Schluss gibt eine Partei Gift, damit es endlich geht. So, aber der Maurer könnte noch ewig bleiben. Die Frage ist, will er da? Ich denke gleich, dass er mit seinen bescheidenen Herkünften irgendwie auch Bescheidenheit hat, um dann mal sich zurückzuziehen. Ich glaube, er wird aber den Rücktritt strategisch sehr schlau timen. Es gibt gewisse Leute in der Partei, die er nicht mag, wo aber als mögliche Anwärter gehandelt werden, namentlich die Magdalena Martullo-Blocher. Und er wird sicher versuchen zu verhindern, dass sie seinen Job erbt.
Und wie kann er das?
Zum Beispiel indem, dass er schaut, dass seine Wunschkandidaten gut positioniert sind, wenn es darum geht, dass er zurücktritt. Er wird auch andere strategische Überlegungen einfließen lassen. Beispielsweise wird seit Jahren gesagt, dass der Berset eigentlich gerne das Finanzdepartement übernehmen würde. Weil da nochmal so, da geben nochmal 4 Jahre, da wäre ein einflussreiches Departement, wo er könnte Geschäfte von der anderen Bundesrat mitprägen. Und aktuell mit der Corona-Pandemie ist es für den Berset
schlechthin unmöglich, das Departement zu wechseln. Mhm. Das heisst, wenn der Maurer verhindern will, dass der Berset die Finanzen übernimmt, muss er zwischen jetzt und dem Frühling gehen, weil nachher der Berset tatsächlich die Wechselgelüste könnte geltend machen. Und auch insofern habe ich das Gefühl, der Rücktritt, der steht uns wahrscheinlich kürzer bevor, als viele glauben. Du hast den Vonsteiger erwähnt in der Einleitung, der letzte Bundesrat, der über 70 geworden ist. Der ist mit 70 Jahren und rund 5 Monaten ist er dann aus dem Amt ausgeschieden. Und also viel Luft gegeben gibt es da nicht mehr.
Markus, du hast ein konkretes Datum nennen.
Ich bin ziemlich sicher, dass er die Legislatur nicht fertig macht. Also jetzt haben wir ein Jahr. Er wird nicht mehr 3 Jahre bleiben. Das ist, habe ich irgendwo einfach, ist so ein mein Gefühl. Ich würde sagen, so realistisch, so ungefähr in einem Jahr, würde ich jetzt mal schätzen. Das wäre meine Wette.
Okay, ein Jahr, sagst du, Markus. Und wer wird es denn nachher? Wer sagt er in der Pole Position für eine allfällige Nachfolge?
Ich sehe im Moment keine Pole Position, aber so ein Favoritenfeld. Kein Top-Favorit, aber mehrere relativ heisse daneben. Also einen ist natürlich Martullo Blocher, ist eine natürliche Kandidatin. Wenn sie würde kommen, könnte die Fraktion fast nicht anders, als sie zu nominieren.
Sie würde einfach nicht gewählt werden von den anderen.
Sie würde vermutlich eher nicht gewählt werden, aus meiner heutigen Sicht. Ich sehe zwei interessante Namen. Ich sehe den Franz Grütter, Luzerner Nationalrat, als möglichen Kandidat. Und ich sehe den Pierre-Alain Schneck, Berner Regierungsrat, als möglicher Kandidat. Er hat allerdings ein grosses Handicap oder zwei. Er ist nicht im Bundeshaus tätig im Moment und er ist eigentlich Roman. Darum hat er sicher reduzierte Chancen. Aber er macht in dieser Pandemie in Bern relativ einen guten Job, ziemlich deutlich besser zum Beispiel als die Zürcher Kantonsregierung. Und darum, glaube ich, hat er sich da Sympathien geholt. Das haben auch Leute aus anderen Parteien registriert.
Gut, das Letzte ist jetzt Ansichtssache, muss man sagen, wenn man sich überlegt, wie er zum Beispiel auf das Klimacamp reagiert hat. Aber das ist ein anderes Thema. Christoph, hast du noch andere Namen?
Ja, also ich bin auch der Meinung, dass die zwei, dass die dort, sicher dazugehören. Wäre für mich ein sehr starker Kandidat ist der Albert Rösti. Der bringt alles mit, was man als Bundesrat braucht. Der hat auch sich genug Verdienst um die Partei erworben. Er hat eine Konkordanzfähigkeit. Er hat der einzige Nachteil, den er hat, ist, dass er der zweite Berner wäre, nebst der Simonetta Sommaruga. Da hat es aber auch schon so Fälle gegeben, wo man zwei Berner im Bundesrat hatte und sogar noch gleichzeitig zwei Zürcher, wenn ich mich richtig erinnere. Ich würde sagen, der Rösti ist ein Kandidat und ich würde gleich nicht ausschliessen, dass Nathalie Rickli zurück auf Bern kommt für den Job. Die SVP wird sich früher oder später die Frage stellen müssen, ob sie eine Frau kann, in den Bundesrat oder will in den Bundesrat schicken. Und bei den Martullo sind die Wahlchancen so bescheiden, dass man vielleicht auf eine aussichtsreichere Kandidatur Rickli würde setzen. Das sind etwa so die zwei Namen, die ich jetzt noch ins Kandidatenfeld reinwerfe.
Es wäre schon sehr lustig, wenn den Schweizer Bundesrat namens Rösti hat. Und ich darf das sagen, weil sonst darf niemand einen Abendswitz machen für unsere Runde. Hey, Kollegen, es war sehr interessant gewesen. Wir werden sehen, wer für euch recht behält. Die werden erfahren natürlich in unseren Zeitungen und im Politbüro auch. Das war es gewesen, eine weitere Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit dem Christoph Lenz und dem Markus Häfliger. Ich tue an dieser Stelle sehr gerne darauf hinweisen, dass Tamedia einen neuen Corona-Podcast hat, der jeden Samstag kommt, wo die Miriam Gabadul, Marc Brutbacher und Simon Rau verantworten. Los doch mal rein. In unserem Fall wären wir immer froh, wenn ihr uns abonniert. Bei Spotify zum Beispiel oder bei anderen Anbietern, die tolle Podcasts haben, euch das Raten, schickt einen Kommentar. Jo. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.
Ciao Philipp. Ciao Christoph.
Ciao.
Ciao, ciao.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Security TV. Unser Verteidigungsminister hat diese Woche seine Pläne für die Zukunft der Schweizer Armee bekannt gegeben. Darum ist er heute bei mir im Studio, Herr Bundesrat, Korporal Rickenbacher-Schorss. Herr Bundesrat, die Armee von der Zukunft hat ja weniger Soldaten, weniger Dienstage, weniger Kasernen und weniger schwere Waffen. Warum kostet sie denn trotzdem mehr Geld?
Sag ich nicht.
Die Schweizerinnen und Schweizer wissen, sie sagen ja, wenn ich, also sie, die Armee umbauen muss, wird unser Land nachher weniger sicher. Wir haben zum Schutz vom Bürger vor fremden Mächten schlussendlich noch mehr private Security-Dienste eingegriffen.
Das müssen Sie selber wissen.
Herr Bundesrat, Sie sind doch mit dem Ziel angetreten, die beste Armee von der Welt zu formen. Jetzt ist dann bald einmal die kleinste. Wie erklären Sie am Bürger den strategischen Wandel?
Sag ich erst Ende Jahr.
Jetzt Kopfklemme, Herr Maurer. Rücken Sie raus mit der Sprache. Was haben Sie mit dieser Armee vor? Jetzt rücken Sie raus.
Keine Lust.